Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Begleiten Sie uns an Orte, die eher ungewöhnlich sind oder sehr besonders. Es geht an einen See, den es manchmal gar nicht gibt, auf eine kleine Insel in der Karibik mit einer europäischen Landesgrenze und in die größte Sandwüste der Welt. Aber zuerst reisen wir an einen Ort des Schreckens. Die Rede ist von einem Gelände, auf dem am 7. Oktober 2023 ein Festival gleich neben dem Gazastreifen stattfand. Dort starben beim Angriff der Hamas-Terroristen mehr als 360 Menschen. Der Ort des Massakers hat sich in einen Wallfahrtsort verwandelt, wo verbrannte Bäume und Schrott zerschossener Autos herumlagen, ist eine Art Freiluftmuseum entstanden. Mit Parkplätzen, Toiletten und Schautafeln, die Auskunft geben über Schicksale der getöteten Partygäste. Der Ort des Terrors ist ein Tourismusmagnet geworden und Reiseanbieter bieten die Tour auch als Ausflug an. Bettina Meyer hat sich das angesehen.
Ich möchte, dass ihr die Augen schließt, die Musik fühlt und wie 3000 Menschen gleichzeitig tanzen.
And you'll feel how 3000 people jumping at the same time.
Rita Yedid hält einen Lautsprecher in der Hand. Das rote Kleid der jungen Frau aus Haifa weht im Wind. Der DJ tanzt da, wo ihr jetzt steht. Und plötzlich verstummt die Musik.
And right there, the music stops and the DJ screams at the mic, red alert, red alert.
Er schreit ins Mikrofon, roter Alarm, roter Alarm.
Seva Adom.
In diesem Moment habe sie begriffen, dass sie um ihr Leben rennen muss, sagt die junge Mutter. Ihr zweijähriger Sohn wartete zu Hause. Vielleicht sei das der Grund, warum sie den Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Nova-Festival am 7. Oktober überlebte. Mehr als 360 Partygäste wurden von Terroristen ermordet. Der Himmel war voller Raketen, so viele, dass sie den Himmel verdunkelten. Überall war Chaos. Wir drückten uns auf den Boden, urinierten aus Angst und beteten. Um 9.30 Uhr haben sie unseren Wohnwagen von rechts nach links beschossen. Rita und fünf andere versteckten sich in einem Camper. Ihr Mann habe sie geschützt und wurde getroffen. Niemand öffnete die Tür, so überlebten sie. Seitdem erzählt Rita ihre Geschichte. Hier am Gazastreifen zeigt sie Besuchern, wo sie getanzt hat. Das DJ-Pult, die kleine Bar, die wieder aufgebaut wurde. Johannes Guagnin aus Deutschland ist Förster beim Jüdischen Nationalfonds. Er ist zuständig für den Naturschutz hier rund um den Gazastreifen.
Im Moment haben wir um die 5000 Besucher pro Tag. Busse von Besuchern aus dem Ausland, die das hier sozusagen als zentralen Gedenkort für den 7. Oktober wahrnehmen. Und das ist ein sehr, sehr emotionaler Platz. Die Leute kommen her mit Trauer. Und da ist natürlich wichtig, dem Raum zu schaffen.
Immer mehr Raum nehmen die Touristen ein, weil israelische Touranbieter den Ort in ihre Ausflugsprogramme aufgenommen haben. Parkplätze, Toiletten und Parkbänke werden gebaut, wo Terroristen alles verwüsteten.
Da kommt der nächste Bus mit Besuchern, ja. 5000 pro Tag, das sind über 1,5 Millionen sogar.
Pro Jahr rechnet Johannes vor. Skeptisch beobachten den Besucherstrom auch die Angehörigen der Opfer. Kati Zohar ist die Mutter der 23-jährigen Bar Zohar, die hier am 7. Oktober starb. Es gibt Eltern, für die ist das ihr Friedhof. Da, wo der Krankenwagen auf dem Festival verbrannte, von denen ist kaum etwas übrig. Die Eltern haben Sand in einem Sarg beerdigt. Ihre Kinder liegen für sie hier begraben. Seine Tochter Bar habe drei Freunden das Leben gerettet, erzählt Vater Meir Zohar. An die Besucher habe er sich gewöhnt, nur Imbisswagen schicke er weg, weil sie Geld verdienen wollen. Für ihn sei wichtig, dass die Welt die Geschichte seiner Tochter hört. Terroristen schossen auf sie, trafen sie am Oberschenkel. Ihre Freunde, die Überlebten, sagen, Bar sei im Kugelhagel wie Rambo gerannt, um ein Auto zu starten. Sie wollte zur Polizeistation, um andere zu warnen. Nova-Überlebende Rita Yedid möchte für sich und die sprechen, die es nicht mehr können, sagt sie. Und hält mit ihrer Gruppe am Müllcontainer an, in dem Partygäste getötet wurden. Die Angehörigen haben ihn zum Denkmal umgebaut. Drinnen sind Bilder vom 7. Oktober zu sehen. Rita atmet tief durch. Ich möchte, dass ihr die Augen schließt und euch an Momente erinnert, in denen ihr aufgeben wolltet. Denkt an drei Dinge, für die ihr dankbar seid.
That you are grateful for.
Dinge, die die Besucher auf Zettel schreiben. Familie, Freunde, Fußball, Musik notieren einige. Andere sind dankbar zu riechen, zu schmecken, laufen zu können. Es sei für sie die beste Therapie, wenn die Besucher auf dem Nova-Festival-Gelände sich ihr eigenes Leben vor Augen führen, sagt Rita Jedid noch und legt eine neue Musik auf.
Only those who dare to wonder.
Auf der arabischen Halbinsel gibt es die größte Sandwüste der Welt, die sich von den Vereinigten Arabischen Emiraten über Saudi-Arabien bis in den Oman und nach Jemen zieht. Bis zu 60 Grad heiß kann es dort werden und in der Nacht können die Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sinken. Die Wüste ist ein Sehnsuchtsziel für Abenteurer weltweit. In den 1930er Jahren versuchten britische Entdecker erstmals ihr Glück und neuerdings bieten Reiseveranstalter Touren dorthin an. Anna Osius war in der Wüste unterwegs.
Pascha lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Gleich geht es Offroad in die Wüste und auf dem Sand fährt es sich sicherer mit geringem Reifendruck. Wir sind am Rande des Rub al-Khali, übersetzt Empty Quarter, also das sogenannte leere Viertel auf der arabischen Halbinsel, die größte Sandwüste der Welt. Nichts als Sand auf rund 650.000 Quadratkilometern, eine Fläche so groß wie ganz Deutschland und Italien zusammen. Ort der Verheißung und des Todes. Hier gäbe es mehr Sand als in der Sahara in Afrika, erklärt Pascha. Die Sahara ist zwar die weltgrößte Wüste, aber sie besteht vor allem aus Steppen und Geröllflächen. Das hier ist die größte Sandwüste der Welt. Die Dünen wandern und wachsen. Die höchste ist 300 Meter über dem Meeresspiegel hoch. Der Sand hat verschiedene Farben. Weiß, Gelb, Orange und Rot. Hier gibt es nichts, nur Sanddünen. Das leere Viertel zieht sich von Saudi-Arabien bis in den Oman, in den Jemen und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und hier arbeitet Pascha und begleitet Besucher aus aller Welt in die Einsamkeit. Abenteuertour in der Wüste, Entdecker der Neuzeit, allein mit dem Sand, dem Nichts, dem Geländewagen. Und natürlich mit Pascha. Eigentlich kommt Pascha aus Pakistan. Seit 15 Jahren lebt er am Golf und hat gelernt, sich in der Wüste zurechtzufinden, empfindet sie als sein neues Zuhause. Wir brauchen hier kein GPS. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir sind hier die Sandkrieger des leeren Viertels. In meinem Heimatland Pakistan gibt es Berge, schöne Natur. Deshalb bin ich kein Stadtmensch. Als ich nach Dubai kam und das erste Mal in der Wüste war, habe ich mich verliebt in die Landschaft, die Natur, den Sand, die Weite. Es wurde mein Traum, mehr über die Wüste zu lernen, zu entdecken. Ich liebe das Abenteuerleben. Pascha hat gelernt, im Sand zu fahren. Düne rauf, Düne runter, im motorisierten Wüstenschiff mit Vierradantrieb. Auf einem Kamel die Wüste zu durchqueren, wie das einst britische Entdecker in den 1930er Jahren versuchten, er könnte sich das nicht vorstellen. Das waren harte Bedingungen damals, nur mit einem Kamel und zu Fuß unterwegs. Es ist schwierig, in der Wüste zu laufen. Jede Düne hat ja eine Luv- und eine Lehseite. Und während auf der windzugewandten Seite der Sand fest ist, ist auf der windabgewandten Seite der Sand weich und du versinkst bis zum Knöchel, wenn du einen Schritt machst. Das Laufen ist sehr schwierig in der Wüste. Mark Evans hat genau das gemacht. Der britische Forscher liebt Entdeckertouren, lebte 25 Jahre lang im Nahen Osten und hat sich vor einigen Jahren das leere Viertel vorgenommen. Eine Erforschung der größten Sandwüste der Welt. Zu Fuß, mit Kamelen als Begleitung. Eine Expedition ins Ungewisse. Das Problem ist, das leere Viertel ist heute leerer als je zuvor. In den 30er Jahren hatte es vor der Expedition heftig geregnet. Die Entdecker konnten also von einer Oase und Quelle zur nächsten gehen. Wir konnten das nicht. Wir mussten alles mitnehmen an Ausrüstung. Und nicht jede Quelle ist trinkbar, die wir gefunden haben. Du denkst, es gibt Wasser, dann kommst du dahin und riechst schon, es riecht nach fauligen Eiern. Und die Kamele trinken das Wasser auch nicht. Sandhügel, soweit das Auge reicht. Unerträgliche Hitze, sengende Sonne und Nachtstemperaturen um den Gefrierpunkt. Auch die Kamele mussten auf die Expedition erstmal vorbereitet werden. Eine der größten Herausforderungen für uns war, Kamele zu finden, die stark genug waren, die Expedition zu schaffen. Die Beduinen von heute reiten kein vierbeiniges Wüstenschiff mehr, sie fahren ein vierrädriges. Und die Kamele sind verwöhnt. Sie leben in Camps mit Schatten, bekommen jeden Tag Futter und Wasser. Wir mussten unsere Kamele vor Beginn der Tour erstmal für 2 Wochen in eine Art Trainingslager stecken, um sie an die Belastung zu gewöhnen und sie abzuhärten. Tag und Nacht verbrachten die Forscher mit ihren Kamelen unter freiem Himmel, Wochen voller Entbehrungen und voller Zauber. Wenn du im Sand unterwegs bist, ist die Sonne dein größter Feind. Vor ihr musst du dich schützen, bedecken, Wasser trinken. Und wenn die Sonne dann sinkt, dann weißt du, gleich kommt die Kühle der Nacht und der wunderbare Sternenhimmel. Und diese goldene Stunde, kurz bevor die Sonne sinkt, das ist der Moment, wenn die Wüste am magischsten ist, von unglaublicher Schönheit. 49 Tage und Nächte war Mark Evans in der Wüste unterwegs, durchquerte sie vom Oman bis nach Katar. Er hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, ist einer der wenigen modernen Entdecker, war danach schon in den Eiswüsten der Arktis. Der Zauber des leeren Viertels liege in seiner völligen Einsamkeit, sagt Mark. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo du nicht einen einzigen Fußabdruck siehst. Kein einziges Licht in der Nacht, kein Flugzeug am Himmel, keinen Plastikmüll. Es ist so ein Privileg, dort zu sein. Mittlerweile hat der Tourismus im Empty Quarter zugenommen. Beduinen bieten Wüstentouren an, Reisebüros werben mit Nächten unterm Sternenzelt. Doch das betrifft nur die Randgebiete der riesigen Sandfläche. Mehr als eine Nacht verbringen die Touristen meist nicht in der Wüste, erklärt auch Pascha, der Wüstenführer. Dass einmal im Jahr zu einem großen Festival zahlreiche Motorsportfans in der Wüste einen Höllenlärm veranstalten, gefällt ihm gar nicht. Dann flüchte er lieber, sagt er. Die Magie des Ortes habe damit zu tun, dass eben nichts da sei, in der Weite und Stille. In den Farbenspielen des Sandes inmitten der großen Monotonie. Die Schönheit, die Stille, der Frieden, die Natur, das ist das Empty Quarter. Du fühlst dich wie in einem anderen Universum, wie auf dem Mars, wie auf einem anderen Planeten. Und wenn man abends auf einer warmen Sanddüne sitzend, den Blick ins weite Nichts der Dünenlandschaft gerichtet, leise dem Prickeln der Sandkörner lauscht, die vom Wind davongetragen werden, beginnt man selbst als flüchtiger Besucher zu verstehen, warum dieser Ort der Stille, der Wüste, immer wieder neu entdeckt werden kann.
St. Maarten ist ein autonomes Land innerhalb des Königreiches der Niederlande in der Karibik. Es ist ein Teil einer Mini-Insel östlich von Puerto Rico, gerade mal 35 Quadratkilometer klein. Aber quer über die Insel verläuft eine europäische Landesgrenze. Ralf Lachmann hat die ungewöhnliche Insel besucht.
An hellen Sandstränden biegen sich Kokospalmen in der Meeresbrise. Der Ozean schimmert knallblau wie ein Swimmingpool. Touristen springen in weiß schäumende Brandung bei 29 Grad Wassertemperatur oder träumen im Schatten einer Beachbar bei einem kühlen Drink und denken bei 35 Grad Lufttemperatur auf St. Maarten wohl kaum noch an ihr jeweiliges Zuhause.
From Michigan.
Japan.
From Kentucky.
To California.
Alberta, Canada.
New York.
Hamburg.
Kolumbus entdeckte 1493 am 11. November, also dem Sterbetag von St. Martin, die Insel und benannte sie nach dem Heiligen. Heutzutage gehört sie teilweise zum niederländischen Überseegebiet. Staatsoberhaupt, der gut 43.000 Einwohner, ist König Willem-Alexander. Niederländisch und Englisch sind Amtssprachen. Die Landschaft ist hügelig, es gibt Tropenwälder, in denen man schon mal Äffchen begegnet. Auf Küstenfelsen sonnen sich bis zu 1 Meter lange Leguane. Das finden Touris toll und noch viel mehr. Relaxen, schwimmen, einfach eine gute Zeit mit der Familie haben. Man kann laufen, braucht kein Mietauto, man kann öffentliche Busse nehmen, $2 pro Strecke, wirklich billig und es ist sehr sicher. Es ist so international, von überall kommen Touristen, ein richtiger Schmelztiegel. Ich liebe die Lebensfreude hier, alle sind freundlich, die Insulaner grüßen jeden, ganz toll. St. Maarten, the friendly island, also die freundliche freundliche Insel. Dieser Slogan steht auf allen Autokennzeichen. In der Hauptstadt Philippsburg bieten sich Läden günstig Alkohol, Tabakparfum und Markensonnenbrillen an, weil die Stadt eine Duty-Free-Zone ist. In Sichtweite machen riesige Kreuzfahrtschiffe fest. An Philippsburgs Promenade verkauft Miguel in seiner kleinen Strandbude Bier, Longdrinks und Kaffee in Pappbechern und vermietet Strandliegen und Sonnenschirme. An ganz normale Touristen, aber auch an Promis samt Familie wie neulich. Die haben auch Tischfußball gespielt. Nach 2,5 Stunden wieder weg, da kommt ein Engländer zu mir. Das war doch Cristiano Ronaldo, der Fußballspieler. Also, wir haben hier auch viele Promis. Die lassen wir aber alle in Ruhe. Keiner fragt nach Autogrammen. Tun wir hier nicht auf St. Martin. Der Flughafen wurde durch einen Hurricane 2017 wie viele Orte der Insel verwüstet. Heute gibt es kaum noch Spuren dieser Katastrophe. Und Planespotter, also Flugzeugfans, lassen am Maho Beach wieder Jets knapp über ihre Köpfe hinweg donnern. Am coolsten gerade zu sehen, wie dieses Flugzeug über den Maho Beach reinkommt. Was ein Anblick, einmalig. Beim Start stand ich auch schon direkt am Zaun. Haut dir fast die Beine weg, kann Kinder umblasen und Strandutensilien wegpusten. Videos davon, wie Jets aus Amsterdam, Paris oder Amerika landen und starten, werden auf Internetplattformen millionenfach angeklickt. Häufig klicken die Kameras auch am Straßenrand, dort, wo Menschen breitbeinig vor weißen Obelisken stehen. Dabei befindet sich ein Fuß in den Niederlanden und einer in Frankreich. Denn weltweit, nur hier auf St. Martin, haben beide Länder seit fast 400 Jahren eine gemeinsame Landesgrenze. Die überquert man zweimal, wenn man St. Martin im Auto in weniger als einer Stunde umrundet. Barista Miguel sagt amüsiert. Es gibt eine Grenze, aber keine Kontrollen. Man merkt es nur daran, die französischen Straßen sind super. Hier dagegen rumpelt es beim Autofahren wegen Schlaglöchern. Aber alle verstehen sich. Ich zum Beispiel habe Familienmitglieder, französische und niederländische. Es sei eben, sagt er noch, ein niederländisch-französisches Paradies inmitten der Karibik.
Keine Berge, Pusterlandschaft und ein Steppensee. Auch das ist Österreich. Die Rede ist vom Burgenland ganz im Osten. Es ist gemessen an der Einwohnerzahl das kleinste österreichische Bundesland. Im Norden grenzt es an die Slowakei, im Osten an Ungarn und im Süden für wenige Kilometer an Slowenien. Und in diesem für Österreich ungewöhnlichen Teil des Landes liegt auch noch ein besonderer See. Am Ufer des Neusiedlersees biegt sich das Schilf im Wind. Das Wasser glitzert grau. Es ist ein ungewöhnlicher See, ganz flach, im Durchschnitt nur etwas über einen Meter tief. Und es gab schon Zeiten, da war er komplett verschwunden. Im Nationalpark Neusiedlersee, Seewinkel, will ich mehr über dieses Gewässer erfahren. Als Seewinkel bezeichnet man das Gebiet östlich des Neusiedlersees. Und dort treffe ich Ruth Hinker. Sie gehört zu den Rangern, die das ganze Jahr über im Informationszentrum in Ilmitz Exkursionen anbieten.
Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel liegt am Beginn der kleinen ungarischen Tiefebene und ist damit im pannonischen Klima in einem Bereich, der sehr trocken und sehr warm ist, über das ganze Jahr hingesehen. Und wir reden da von ca. 400 bis 600 mm Niederschlag im Jahr, das ist nicht sehr viel. Insgesamt, der Neusiedlersee selber ist ein Steppensee, also ein See, der eben sein ganzes Wasser aus dem Niederschlag bezieht. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben einen kleinen Fluss, der hineinfließt, die Wulke, die bringt ca. 15% vom Wasserhaushalt. Der Rest kommt eben aus dem Niederschlag und damit ist ein Steppensee, der Neusiedlersee, ein See, der sehr im Wasserstand schwankt.
Es hat sogar mal Phasen gegeben, in denen er vollständig ausgetrocknet war. Deshalb gab es verschiedene Überlegungen, was man mit so einem Gewässer wohl machen könnte.
1865 war der See zum letzten Mal ganz ausgetrocknet. Damals war er 5-6 Jahre lang ganz trocken und man hat schon begonnen, eben auch die Flächen als Felder zu nutzen. Man hat begonnen, Straßen durchzubauen und hat danach eben sich gedacht, naja, es ist ein Gewässer, das manchmal da ist, manchmal nicht. Ist vielleicht das gar nicht so hilfreich. Schauen wir, dass wir ihn wegkriegen. War eine Option.
Dafür hat man sogar einen Kanal gegraben, denn ein Steppensee hat eigentlich keinen natürlichen Abfluss.
1911 ist der eröffnet worden, um den Wasserstand zu regulieren oder sogar um den See ganz abzuleiten. Man konnte den See nicht ganz trockenlegen, das ist sich nicht ausgegangen mit dem Gefälle.
Der See blieb erhalten, aber der Wasserstand sollte doch wenigstens reguliert werden. Dafür wurde später eine Schleuse eingebaut.
Diese Schleuse wird erst geöffnet, wenn der Wasserstand einen Spiegel erreicht. Da gibt es eine Kommission, die darüber entscheidet, wann wird es wirklich geöffnet. Und Da ist vor allem die Landwirtschaft natürlich daran interessiert, dass ihre Flächen nicht unter Wasser stehen, aber auch der Tourismus. Man will eben, dass der Wasserstand halbwegs konstant ist, damit die Bäder nicht überflutet werden, damit eben immer genug Wasser da ist, um Wassersport zu betreiben zum Beispiel.
Nur an den Badeorten und an wenigen Stellen ist es möglich, direkt an das Ufer zu gelangen. Der Rest, und das ist mehr als die Hälfte des Sees, ist von einem großen Schilfgürtel umgeben.
Dieser Schilfgürtel nimmt ca. 180 Quadratkilometer ein. Das ist eine große, große Fläche und es ist der zweitgrößte zusammenhängende Schilfbereich in Europa, gleich nach dem Donaudelta, und ist damit ein großer Lebensraum, der eben auch sehr, sehr spannend ist für uns.
Rund 350 Vogelarten finden hier einen Brut- oder Rastplatz. Über einen Steg gelangen wir etwas tiefer hinein in den Schilfgürtel und können die Vögel beobachten. Und
die Lachmilben haben jetzt schon Junge. Schauen wir bitte auf dem Brutboot, da wird noch fleißig gebrütet. Auf der Insel rechts sieht man eben ein paar Junge, auch, also bei Lachmilben und Lachmilbenjunge. Da hinten ist eine ganze Gruppe von Enten im Wasser unterwegs, Kolbenenten großteils, also die Enten mit so einem orangenen Kopf und einem leuchtend roten Schnabel.
Ruth erklärt und zeigt geduldig auf die verschiedenen Vogelarten. Ob die Vielfalt weiterhin so bestehen kann, ist allerdings fraglich, sagt sie. Denn die Regulierung des Wassers im See hat auch Nachteile für den Schilfgürtel und seine Bewohner.
Also früher war das nicht so, weil eben durch die steigenden Wasserstände auch immer wieder Schilf abtransportiert worden ist, wenn es abgestorben war und eben geknickt herumgelegen ist. Das ist inzwischen, weil diese Wasserstände nicht mehr so stark schwanken, einfach viel weniger der Fall. Und es kann auch sein, dass das Schilf veraltet, also überaltet und damit schon gar nicht mehr so attraktiv ist für verschiedenste Vogelarten.
Aber es ist nicht nur der ungewöhnliche See. Der Nationalpark hat eine weitere Besonderheit zu bieten, sogenannte Laken. So heißen viele weitere kleine, flache, salzhaltige Seen. Sie sind typisch für den Seewinkel. Die wannenartigen Vertiefungen, die sich schon in der Eiszeit gebildet haben, sind höchstens 50 cm tief. In Europa gibt es davon nur noch sehr wenige.
Wir haben hier sodahaltige Laken, die einen sehr speziellen Lebensraum bilden, die sowohl für verschiedenste Vogelarten wichtig sind, als auch für verschiedenste Pflanzenarten, die eben Salz aushalten, salztolerant sind und hier ein ganz spezielles Ökosystem bilden.
Im flachen Wasser mit Salzkruste fühlen sich vor allem kleine Krebse wohl, die gleichzeitig auch wieder eine leckere Mahlzeit für die Vögel sind. Mit einem Fernglas kann man sie gut beobachten.
Rötliche, helle Punkte. Und das sind eben lauter kleine Krebse. Wenn man dann im Fernglas hinschaut und scharf stellt, dann sieht man da, dass da einiges los ist in dem Wasser. Kannst du sehen?
Die Laken sind so wie der große See stark abhängig von Niederschlag und Verdunstung. Sie haben keinen Kontakt zum Grundwasser. Allerdings gelangt das Salz aus dem Boden bei hohem Grundwasserspiegel durch die Kapillarwirkung nach oben. Das alles ist ein sehr sensibles Ökosystem. Gab es im 19. Jahrhundert noch 150 Laken in der Gegend, so sind es jetzt nur noch rund 45. Die Salzlaken sind gefährdet.
Vor allem dadurch, dass durch menschlichen Einfluss, also es wurden sowohl Kanäle gegraben, um die Salzlaken zu entwässern, als auch sind die sehr abhängig vom Grundwasserspiegel. Und je niedriger der Grundwasserspiegel ist, durch geringe Niederschläge, durch viel Entnahme, durch Bewässerung zum Beispiel, desto schwieriger wird es, dass die Salzlaken erhalten bleiben, weil sie, wenn sie zu wenig Kontakt mit dem Grundwasser haben, leichter entsalzen. Es kommt kein Salz von unten nach und sie würden dann aussüßen und dann verschwinden sie irgendwann. Genau, also wird man sehen, wie es die nächsten Jahrzehnte weitergeht. Es könnte sein, dass die Laken dann auch einfach nicht mehr da sind.
Rund um die Laken erstreckt sich die Pusta, eine in Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft. Mit Gründung des Nationalparks wurde auch eine großflächige Beweidung eingeführt. Selten gewordene Haustierrassen wie Graurinder, Wasserbüffel, weiße Esel und Wildpferde helfen dabei, die Biodiversität zu erhalten.
Also die meisten Wiesenflächen, die wir hier haben, die Flächen, die rund um die Laken rundherum sind, sind Flächen, die nur so ausschauen, wie sie ausschauen, weil sie durch den Menschen genutzt worden sind. Und das passt mit der Idee des Nationalparks nur bedingt zusammen. Und der Nationalpark stellen wir uns oft vor, eine Fläche, die eben wirklich unberührt ist eigentlich, wo man nicht eingreift. Und das funktioniert hier aber eben nicht so gut. Also wir haben hier Flächen, die wir nutzen müssen, um sie zu erhalten. Und diese Nutzung erfolgt einerseits durch Beweidung und andererseits durch Mähen. Das sind die beiden Möglichkeiten, um eben Wiesen von Bewuchs freizuhalten, um diese offenen Flächen, die als Puster bekannt sind, eben so zu halten.
Der ungewöhnlichste Nationalpark in der Alpenrepublik lässt sich gut per Rad erkunden. Es ist so flach, dass auch Freizeitradler und Kinder nicht aus der Puste kommen. Nur manchmal kann es auch sehr windig sein. 130 Kilometer sind es rund um den ganzen See. Die können aber auch zwischendurch mit einer Fähre abgekürzt werden. Keine Berge, aber dafür ein ungewöhnlicher See im Burgenland. Der Neusiedler See war einer der Orte auf unserer Reise heute. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.